ein herzliches Willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge hier bei Lennart aus dem Wohnzimmer. Und der Titel der Folge: Die wichtigsten Faktoren im Radsport sind nicht messbar. Ich hoffe, wir nehmen es auch genau so jetzt. Ist sehr vielversprechend und ihr merkt schon an dem Titel selbst, er kann nicht von mir kommen, denn etwas nicht Messbares, was soll ich darüber reden? Der Titel kommt von Lennart, denn wir haben heute richtig interessante Infos und ich bin gespannt, was wir daraus machen werden, weil es kann alles und nicht viel sein, aber ich glaube, es ist sehr viel heute, Lennart.
Geil, dass du sagst, dass du mit nicht messbaren Dingen nichts anfangen kannst.
Überhaupt
stimmt,
gar nicht.
Zahlenmensch, Lukas, obwohl ich mich eigentlich auch als Zahlenmensch bezeichnen würde.
Es ist schwer zu quantifizieren. Das, was du meinst, ist wichtig und ich kann es auch verstehen. Es gibt wenig Metriken, es gibt bestimmt Metriken, die das halt auswerten könnten.
Noch gibt es sie nicht, glaube ich.
Wir können sie machen irgendwann. Aber ich muss sagen, es ist so entscheidend, es wird so viel, als kommt es, Varianz erklären, die wir durch andere Faktoren nicht erklären können. Also wie kann jemand mit einer geringen VO2 Max doch so gut im Radsport sein?
Ja.
Und das wollen wir heute ein bisschen auseinandernehmen.
Genau. Wir wollen erstmal so ein bisschen Tagesgeschehen anfangen oder Wochengeschehen, wie immer. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Thema USA, RSC Kempten.
Lief nicht so gut, ne, bisher.
Lief im ersten Rennen, sind ja zwei schon gefahren, im ersten Rennen, glaube ich, einer auf Platz 7 oder 8.
Ja.
Da hat Cordy Williams gewonnen. Und im zweiten Rennen schlägt Matt Myers zu.
Manuel Potzner und Matt Myers in einer Drei-Mann-Spitzengruppe oder sowas, ne?
Nee, die war größer.
Die waren
zweit in der Gruppe, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich habe schon aber nach dem ersten Rennen eine Nachricht aus den USA bekommen oder mehrere Nachrichten so, wer sind die deutschen Fahrer hier?
Von den Amerikanern selber.
Von den Amerikanern selber, von Legion und noch anderen Teams. Und es war so.
So nämlich.
Ah, die treten schon selbstbewusst auf. Nichts anderes habe ich erwartet, Jungs. Und dann zu Recht auch, kann man sagen, im zweiten Rennen dann einen rausgehauen.
Die denken sich wahrscheinlich jetzt gerade in den USA endlich mal, oder die sind wahrscheinlich ein bisschen überfordert mit so viel breiten Platzstraßen. Also die Deutschen so, hey, warte mal, wie vierspurig fahren wir hier die Crits?
Ja, und die Amerikaner kriegen halt jetzt irgendwelche deutschen Crit-Fahrer zu sehen, die tatsächlich auch ein bisschen Motor haben.
Komm, also jetzt braucht nicht so klein reden.
Nee, aber ich meine, das ist, ich sag's ja immer, so, das ist eine Gruppe von Leuten, die auch echt schon ordentlich trainiert haben in ihrem Leben, die alle einen Ticken mehr Motor mitbringen. Und ich glaube, jetzt fahren da die besten deutschen Crit-Fahrer gegen die besten amerikanischen und es ist cool zu sehen.
Tolles Battle,
genau. Andy hat auch eine kleine Spitze verteilt im Siegerinterview, habe ich gesehen.
Ja.
Er hat gesagt, im Gegensatz zu dem Legion-Fahrer bin ich mit durchgefahren und hing nicht nur hinten drauf.
Oh.
Fand ich auch lustig. Bin gespannt, wie es in Tulsa weitergeht. Da drücke ich natürlich die Daumen. In Tulsa könnt ihr ja jetzt schon mal, seid gewarnt. In Tulsa ist Crashfest meistens.
Ja. Es gibt wieder Instagram-Content auf Crit-Drama.
Ja. Ich will da keine zerstörten DCC-Trikots sehen. Also passt auf euch auf. Normal ist der Freitagabend, glaube ich, der kritischste Teil.
Ganz kurz, also jetzt für uns nächstes Wochenende, für die Zuhörer gestern oder danach die Woche, weißt du es?
Boah, jetzt mach's kompliziert. Genau, für uns nächstes Wochenende, für die Zuhörer und Zuhörerinnen gestern, heute und morgen.
Ja.
Freitag und Samstag, glaube ich, ein Crit und Sonntag auch, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, diese Etappe Krabby Hill, auch eigentlich ein Crit,
stimmt,
mit einem Anstieg drin.
Gibt danach immer ganz coole First-Person-GoPro-Videos.
Genau, und coolen Content gibt es sowieso vom Destroy Cycling Cup, Club, DCC. Schaut mal vorbei, Alpecin ist mit am Start und da gibt es coolen Content von Moritz, der auch den Content immer macht für Speed Company Racing.
Ah, ja.
Also definitiv ein Grund, das zu verfolgen, tolle Berichterstattung und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Speed Company habe ich gerade auf Instagram nochmal ein Video gesehen von Georg Egger auf dem Gravelbike, wie er so ein Schotterding darunter berettert, wo ich mir denke, das darf nicht sein, wenn solche Jungs jetzt auch noch in die Gravel reinkommen. Das ist nicht gut.
Ich glaube, Georg hat sowieso richtig einen drauf.
Ja, natürlich.
Und der ist jetzt auch Straßenrennen gefahren, haben wir schon, glaube ich, erzählt. Auch in der Zweimann-Spitzengruppe.
Nihus, ne?
Wo?
Sebastian Nihus, glaube ich.
Genau, mit Nihus in der Spitzengruppe. Da ist er natürlich auf so ein anderes Tretschwein getroffen. die beiden haben das dann dominiert und dann ist aber Georg krachen gegangen irgendwann.
Wie viele absolute Watts möchten Sie in der Spitzengruppe haben? Ja.
Genau. Aber ich glaube auch, ja, also Gravel-Rennen könnten für beide, für Lukas und für Georg, eine geile Sache sein.
Fragen sich wahrscheinlich, und da kommen wir gleich zum Thema so ein bisschen, die fragen sich wahrscheinlich, wie du auf teilweise manchen Crit-Races oder Straßenrennen, so, wieso fragt ihr die Kurve so? Und jetzt diese neue Aspekt Gravel und Schotter und so weiter, die sehen eine andere Linie, die fahren andere Kurven, die fahren anderes Material. Ich lerne immer noch ein bisschen dazu, muss ich sagen, wie ein Fahrrad sich auf dem Schotter bewegen kann.
Ich lerne da so viel. Das ist für mich immer so der Augenöffner. So, boah, in dieser Welt bin ich echt noch schlecht.
Ja. Es ist auch, ne, ich habe auch teilweise auch im Training und auch in Aachen gab es so Kurven, die ich mal so ein bisschen versucht habe zu optimieren, immer schneller durch die Kurve zu fahren, das Safety-Bein mal rausgestellt, dachte, komm, jetzt gucke ich mal, was so geht und ich lege mich da voll rein, denke mir so, jetzt kommt was und es hält immer noch. Ja. Und ich hätte eigentlich schon lange, ich hätte es nicht mit dem Safety, also nicht ohne das Safety-Bein gemacht, aber ich habe schon lange da irgendwie gedacht, ich rutsche gleich weg und ich rutsche noch gar nicht weg.
Für das Safety-Bein musst du natürlich auch in der Lage sein, keinen Krampf zu kriegen, wenn du ausklickst. Und zweitens, stell dir vor, du musst das Safety-Bein benutzen, du triffst dann auf den Boden auf und hast dann so einen Schlag drauf.
Ja.
Ich glaube, das wäre in Aachen bei mir halt auch sofort im Todeskrampf
geendet. War 1:1 mein Finale bei der WM letztes Jahr. Ja. Und dann bin ich letzten Meter halt mit Krämpfen gefahren, deswegen dann auch in der letzten Kurve nicht mehr um die Kurve rumgekommen, der Antritt und dann halt vor 100 Italienern gestürzt. Das war nicht meine glorreichste Zeit im Radsport. Und aber mit dem Auftreten muss man auch aufpassen, beim Recon von Aachen, habe ich das gemacht, habe die Schuhplatte dabei verdreht.
Oh,
ja. Also auftreten, drehen und anscheinend haben sich die Schrauben mit der Zeit gelöst, weil ich habe die gut angezogen vorher und habe dann echt geschafft. Den kann ich jetzt nicht unkommentiert lassen. Ja, es war
beim Drehen mit dem, also ja gut, die werden sich.
Das war ein absolut zustimmendes, vertrautes Nicken gerade von Lennart.
Sicher, Lukas. Wir haben hier alle schon gehört, dass du dein Material stets in bester Ordnung hast.
Wie? Also, ich hatte auch Shimano Road Pedalen, jetzt nicht die SPD, ne? Und da hat dann halt echt dabei, aufgetreten, verdreht. Naja. Lag wohl an mir. okay, was haben wir noch gehabt?
Steinfurt, was mich einfach auch so ein bisschen motiviert hat, diese Folge oder dieses Thema in der Folge anzubringen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil ich habe einfach saumäßig gelitten. Steinfurter Abendrennen.
Musik in meinen Ohren.
Ja. letztes Jahr gut gelaufen für uns. Davor das Jahr gut gelaufen für uns. Dieses Jahr hatte ich das Gefühl, wir haben gar nichts im Griff. Und es war nur so ein bisschen Schadensbegrenzung. Vor 2 Jahren gewinnt Wifi, letztes Jahr gewinne ich. Dieses Jahr waren wir schon relativ reduziert. In der ersten Wertung haben wir gar nichts zusammenbekommen. Da war auch
ganz
keiner.
Ganz kurz, wirklich Kriterium, Leute. Also es gibt gerade Punkte, nicht Zielfinish, sondern es gibt Punkte unterwegs.
Auch ein bisschen verwirrend. Also erstmal 77 Runden, glaube ich, oder 67. Auf jeden Fall erstmal 7 Runden bis zur ersten Wertung. Dann in 10 Rundenschritten die Wertung, dann verkürzen die auf 5.
Oh Gott.
Das heißt, du musst das erstmal noch realisieren, wann dann Wertung ist. Auf jeden Fall erste Wertung gar keine Chance gehabt. Wir haben uns nicht so richtig gefunden. Und dann hatte ich schon direkt ein richtiges Scheißbein dran, meinte so, Leute, mir geht's nicht gut. Und dann dann Alarm. Meinte der Wifi noch so, ja, bist du sicher? Weil die erste Wertung war auch echt eklig. Und dann war ich so, ja, ich bin mir schon recht sicher. In der zweiten Wertung haben wir uns ein bisschen besser gefunden. Die Jungs sind angefahren. Ich muss sagen, ich habe das Hinterrad verloren von meinem Zug. Bin dann aber, glaube ich, Dritter geworden in der Wertung. Und habe aber einfach so gemerkt, boah, also wenn in Steinfurt ist das Rennen so, du hast die Hälfte der Runde Kopfsteinpflaster. Kein grobes, also wirklich ein ganz gutes, so ein Innenstadtpflaster. Und die andere Hälfte ist auf so einem fetten Innenstadtring, sage ich, glaube ich, dreispurig mindestens, vierspurig. Breite Straße, recht schnell und jedes, ich habe halt schon gemerkt, so wenn dann auf der Geraden vor der Zielgeraden vor der letzten Kurven halt so richtig schnell gefahren wird, da oben raus hat es echt gefehlt. Und ich habe halt einfach gemerkt, so in den Wertungen nach vorne richtig noch Leute überholen, wird halt ultra schwer für mich.
Ja.
Und da gab es halt andere und glaube ich, das ist auch so eine junge Generation im Kriterienfahren jetzt oder im Rundstreckensport. Es sind auch alles so Triathleten, so ehemalige, die halt da hinkommen und die sind halt physisch einfach viel stärker. Also da hänge ich dann so in der Reihe und denke mir so, meine Güte, du fährst hier gerade selber die Wertung an und gewinnst dann auch noch. schönen Gruß an Niklas Behrens hier, der dann auch zwischendurch, obwohl er geführt hat nach Punkten, nochmal versucht hat, Solo zu attackieren. Da dachte ich so, Mann, der hat echt Bock.
Lass ihn doch fahren.
Genau, und ich klemm halt schon bei der Wertung auf der Geraden davor und merke halt so, das Einzige, wie ich hier eine Chance habe, Punkte kontinuierlich zu sammeln, ist, dass ich mit mehr Schwung um die letzte Kurve komme, auf dem Pflaster mehr Speed habe, weil es ist super schwierig, auf dem Pflaster Speed aufzubauen. Ich würde sagen, generell ist es auf jeden Fall schwieriger als normal bei Asphalt und für mich ist es nochmal doppelt schwer gefühlt. Also ich habe eine weniger hohe absolute Leistungsfähigkeit als halt so 80 Kilo Leute. Und du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn es irgendwie jetzt hier wissenschaftlich falsch ist. Aber ich habe das Gefühl, für mich da zu beschleunigen ist halt super schwer. Ich titsch auch ein bisschen leichter, obwohl ich relativ niedrigen Luftdruck fahre. Und das ist auch so ein Trade-off immer, den man da finden muss. Weil die Hälfte der Strecke ist halt Pflaster. Die Hälfte ist Asphalt. Und du merkst halt schon, wenn du vom Pflaster kommst und auf dem Asphalt bist, dann klebt das erstmal so ein bisschen für so ein paar Sekunden. Denkst du, oh.
Ja, aber da können wir mal irgendwann auch Diskussionen über Reifentalk nochmal mal ansetzen. Auch wenn es sich anfühlt wie Kleben, ist es meistens gar nicht so viel schlechter. Wenn es getestet wird und du mit so einem so einem Halbplatten fährst, dann ist es dann meistens am Ende nur, was war das halt bei gewissen Geschwindigkeiten, sagen wir jetzt, keine Ahnung, jetzt mal im Raum geworfen, 8 Watt, die du halt Rollwiderstand schlechter bist. Was sind denn 8 Watt auf einer Geraden, die halt 10, 15 Sekunden dauert?
Eine 265 Watt Schwelle, hast du das ein hoher Prozentsatz von daher?
Ja. Okay, gut.
Also ich hatte das Gefühl, ich merke jedes Watt. Also ich hing zwischen den Wertungen auch echt so in der Reihe und die beiden Augen haben in unterschiedliche Richtungen geguckt und Gian hat mich die ganze Zeit voll gequatscht, ob ich auf Wertung fahren wollte und ich dachte so, meine Güte, Junge, du siehst doch durch mein Lowlight-Glas, siehst du doch meine Augen. Ich will hier gar nichts mehr. Also ich hatte immer eine Mühe, mich in den 10 Runden zu erholen und habe dann immer auch als dann 5 Runden Wertungen waren, habe ich dann auch jede zweite versucht auszulassen.
Ja, okay.
Weil ich dachte so, das kriege ich nicht hin. Eine bin ich, glaube ich, tatsächlich dann doch noch mitgefahren und habe auch noch Punkte geholt. Aber bei einer war ich mir sicher so, nee.
Aber lass uns das Thema ganz kurz am Hinterkopf bewahren, gerade was du gerade machst, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist gerade ein guter Transfer zu der eigentlichen Fragestellung, wie man die Sachen da optimieren kann. Ich will nur ganz kurz mit dem Kopfsteinpflaster noch sagen. Wenn du halt leichter bist und weniger absolute Leistung, ist es für dich wirklich in Prozentrelation zu deiner Leistungsfähigkeit absolut schon schwieriger, Geschwindigkeit aufzubauen auf dem Pflaster, weil du halt aus einer niedrigeren Geschwindigkeit eine hohe Geschwindigkeit machen möchtest. Deine kinetische Energie, also deine fortbewegende Energie, ist gerade noch nicht so hoch. Du willst dir noch ein bisschen was reingeben in dein Tempo. Kriegst halt diesen erhöhten Rollwiderstand mit. Und was du halt auf jeden Fall auf dem Kopfsteinpflaster eigentlich bräuchtest, wäre Traktion. So rumspringen ist halt alles Kacke. Ja. Und du in Prozent quasi generell bei Antritten dann mehr beschleunigen musst, wenn du es nicht über deine schlaue Fahrweise kompensieren kannst. Und das ist beim Pflaster dann auf einmal nicht mehr so gegeben wie in hohen Geschwindigkeiten bei Asphaltstraßen. Deswegen auch da nochmal Thema Gravel Racing oder so ganz kurzer Side-Fact. Wenn es halt für alle hart ist, der Feldwiesenweg zum Beispiel in Aachen oder eine schlammige Passage in Kansas, dann sind die absoluten starken Fahrer natürlich ein bisschen mehr im Vorteil, weil die Leichten können sich da nicht verstecken. Ja. Die haben keinen Watt-pro-Kilo-Vorteil, die haben keinen aerodynamischen Vorteil, es gibt keinen Windschatten mehr.
Ja.
Und das macht das Ganze ja so brutal hart. Und da gilt es dann halt irgendwie eine Strategie zu finden.
Genau, also und ich habe dann da echt gemerkt, so die, wenn ich 3 km/h schneller um die Kurve komme als andere, ist es auf Asphalt eine schöne Sache.
Ja.
Aber auf Kopfsteinpflaster ist das eine sehr schöne Sache. Und das ist halt so dann der Unterschied, ob du in der Wertung reinhalten kannst oder nicht. Also ich habe das am Anfang gemerkt, war ich zeitweise mal kurz recht weit hinten. Und wenn du dann immer noch mal kurz abbremsen musst oder sowas, oder fährt jemand vor die Karre oder so, so ein Zeug, dann da zu beschleunigen, ist halt sauschlimm. Und ich habe dann auch meinen Teamkollegen gesagt, die dann irgendwann, als ich halt relativ häufig gepunktet hatte, gesagt, so, ja, komm hier, ich fahre dich vor. Ich sagte, nicht auf dem Pflaster, bitte. Weil die fuhren dann da neben mir und dann fuhren die los. Und ich so,
ich komme nicht
auf Speed. Gar keinen Fall, ich kann hier nicht schneller fahren. Also ich hing in der Reihe und habe die einfach fahren lassen und gesagt, nicht auf dem Pflaster. Wartet bis zum Asphalt und fahrt mich dann vor, weil dann kann ich eher beschleunigen, die 1-2 km/h, die ich jetzt irgendwie schneller fahren muss, um an der Reihe vorbeizufahren, als dass ich das auf dem Pflaster machen könnte.
Ronnester 2020 war es.
Ach, da hat er wieder eine Studie.
Training with Vibration Plate. Also dass Vibration bei gleicher Intensität die metabolische Beanspruchung erhöht. Also du fährst deine 350, keine Ahnung, in einem EB, whatever, und Vibration an sich sorgt dafür, dass du mehr Zeit in 90% der Force Max verbringst als ohne Vibration, bei gleicher Intensität. Wir reden ja immer von, je mehr Leistung, desto mehr VO2, genau.
Ja.
Oder du bist quasi, wenn man das so beurteilen würde, auf Vibration, auf Kopfsteinpflaster, mit deinem Sauerstoff uneffizienter. Du brauchst auf einmal mehr VO2 für die gleiche Leistung, was bei Training ganz geil ist. Im Wettkampf will man das nicht.
Erklärt natürlich wieder die Ohrfeige, die ich von Training Peaks bekommen habe, mit 8 Medaillen, Jahresbest und Zweit- und Drittbestleistung.
Ja, Andi, alles nur Heart Puls. Rate.
Nur Heart Rate. Ja, das hat mich aber auch gar nicht erstaunt, weil so habe ich mich auch gefühlt in dem Rennen.
Ja.
Und man muss aber auch dazu sagen, das Rennen ist krass schnell gewesen. Also wir haben dann mal auf dem Rückweg, weil es ging keinem von uns so richtig gut und in der Rückblick haben wir mal analysiert, woran lag das. Ich glaube, im Jahr davor sind wir 45,8 gefahren und davor irgendwie 46,3 und dieses Jahr sind wir 48,6 gefahren oder sowas. Also,
ich habe am nächsten Tag, habe ich Pete im Café getroffen nach der Ausfahrt, das saß auch da, super geil. Schön in Klamotten, meinte, er wollte eine Trainingsrunde machen. Er ist von Ehrenfeld rüber zum Café, saß dann da, ganz kleine Augen.
Ja.
Der war auch noch richtig grau. Meinte so, ja, ich wollte gerade losfahren. Und wie läuft's? Ich fahre gleich wieder zurück. Ja. Der hat sich sein Aero-Jersey angezogen für 3 Kilometer. Egal. Und er meinte, das fand ich ganz cool, ich glaube, ich werde langsam echt zu alt dafür. Das wird immer zu schnell. Es wird immer schneller, die jungen Fahrer kommen. Und er sagte, er hat auch keinen Stich mehr, werde ich bekommen. Dann halt 3 Nahtoderfahrungen gehabt.
Ja, der ist, man muss aber sagen, der ist auch ein echt gutes Rennen gefahren. Der war immer so dieses Ding, da ging nach den Wertungen gegen irgendwelche Leute und ich dachte so, oh ja, also ich kann auf gar keinen Fall. Und wenn da jetzt keiner von uns dabei ist, sofort, dann werden wir es auch nicht schließen können. Und dann war eigentlich immer Pete da und hat halt Glück oder ist zumindest reingesprungen in diese Gruppen.
Officer Pete.
Officer Pete, haben wir Glück gehabt. Der Reifi hatte so eine kleine Lebenskrise im Rennen, die Hälfte des Rennens. Und hat ein bisschen gebraucht, um aufzuwachen. Und deshalb war es wichtig, dass Pete da war.
Ne, okay, sehr gut. Okay, aber jetzt mal ganz kurz.
Aber noch, was du gerade gesagt hast, der Pete sagte, du wirst so alt dafür, weil halt auch so Nahtoderfahrung. Da gibt es halt schon, also ich hoffe, wir sind nicht schuld mit unserem Podcast, weil wir sprechen halt viel darüber, auch die Kurven innen zu fahren oder mal reinzustechen. Da ist mir halt auch nochmal ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, dass es wird mehr, dass man das aber auch können muss. Das ist ganz wichtig. Also ich merke es halt oft, dass viele Fahrer, vielleicht sogar noch mehr Fahrer jetzt innen reinfahren, dann aber entweder ausgetragen werden in der Kurve, weil sie durch die Fliehkräfte das einfach, weil sie die Linie nicht fahren können oder halt in dem Kurvenscheitelpunkt dann bremsen, weil sie merken, okay, also wenn ich diese Geschwindigkeit behalte, dann legt es mich gleich.
Ja.
Da ist halt auch echt wichtig und das ist auch so Teil des Themas heute, du musst das halt auch können, was du da machst. Also du musst das Gefühl für das Rad haben, eine komplett andere Linie fahren zu können als der Rest. Also wenn du innen reinstichst, ist ganz wichtig, dann muss das für alle anderen Fahrer eigentlich so sein, als wärst du nicht da, weil du eine andere Linie fährst und du nie nah genug an die rankommst, dass du ihre Linie behindern würdest.
Genau, als wäre die Linie ist für dich gerade frei, wäre sie frei, wenn du sie fahren kannst natürlich. Und da solltest du die anderen jetzt nicht so stark behindern.
Wie auf einer Carrera-Bahn mit 3 Spuren, du bleibst in einer Spur, das ist halt ganz wichtig. Und das ist mir auch wichtig, ich fahre ja, also ich finde dieses Dive-Bombing ist eine coole Sache, aber nur, wenn du es kannst.
Ja.
Und viele sind dann sehr panisch, aber ich sage immer so, yo, mach dir keine Sorgen, also das geht nicht so schnell im Rennen, dass ich das da rüberbringe, aber im Prinzip mach dir keine Sorgen, ich bleibe auf meiner Linie, ich fahre die so, dass
sagst
ich dich nicht
das
behindere.
Vor der Kurve noch, in der Innenkurve.
Nee, das meine ich ja gerade, es ist halt irgendwie schwierig so rüberzubringen, aber es ist halt so, das ist mir wichtig, weil wenn du in der Kurve rausgetragen wirst, dann machst du dein Problem zum Problem deines Nebenmanns und der macht das zum nächsten und irgendwo taucht jemand ins Gitter und das will halt am Ende keiner.
Ja.
Das heißt, wenn du es machst, musst du wirklich die Linie auch so fahren können.
Ja, dann musst du halt sicher sein, dass du das, genau, dass du die Linie fährst und dass du die anderen halt nicht deinen Scheiß aufzwingst.
Genau, und das ist halt auch nochmal wichtig zu sagen für viele Leute, die den Podcast hören und die diese auch Tipps vielleicht bekommen, dass es halt auch wichtig ist, dass man das genau so machen kann. Ja. Weil sonst endet das irgendwann so, wie es in den USA endet, dass sich da jeder selbst der Nächste ist und da hast du 5 Massenstürze pro Rennen. Und
da möchte ich auch nochmal ganz kurz
Scheiße.
Genau, da möchte ich ganz kurz auch ansprechen. Da finde ich eigentlich die NRW-Crit-Szene verhältnismäßig verglichen mit den USA, die passen schon alle aufeinander auf, oder? Also da habe ich immer das Gefühl, es ist immer heiß, so, das ist halt Crit Racing, ein 48er Schnitt auf so einem Kurs, das ist alles immer ein bisschen mies und da fährt auch ein paar Wellen. Aber am Ende habe ich das Gefühl, wir sind doch alle irgendwo froh, wenn wir da heile durchkommen und am Montag müssen wieder alle arbeiten gehen. Also braucht man jetzt nicht überziehen, das Ding, zumindest im größten Teil.
Ja, also ich würde ich dir zustimmen, zu der Lust. Ein nicht genannter Fahrer sagt zu Pete, als es so ein bisschen um Positionskampf ging, ich muss Montag nicht arbeiten. So als Drohung. Dann dachte ich mir so, okay.
Packt sich so an der Startlinie noch so den Boxerschutz, den Boxerzahnschutz rein. Ich muss Montag nicht arbeiten, ne?
Ich war so, ja, okay, alles klar. Also wenn das deine Einstellung ist, dann Happy Birthday. Aber so nach dem Motto, ich habe nichts zu verlieren.
Und nächste Runde, Prämierunde, 15 Euro der Lokal.
Ein Plastikeimer einer nicht genannten Marke. Ja, also das fand ich dann schon ein bisschen bedenklich.
Ich hab kein Leben.
ansonsten finde ich es auch, also bin ich echt froh, wie in NRW auch zumindest miteinander umgegangen wird. Ich habe in dem Rennen auch mit Tommy Bauer um eine Position gekämpft.
Das ist auch normal.
Ist auch normal. Jetzt, ne, man hat sich dann durchgesetzt. Ich bin danach hin und so, ja, sorry, Tommy. Und so, nee, ist alles gut. Du hattest einen Zug, ist dein Zug, da muss ich nicht rein.
Ja.
War super geil. Damit er noch so, ja, ich bin auch Todeskraut. Dann hatte ich wenigstens noch einen.
Genau, das ist das, was man halt auch interpretieren muss. Ne? Das ist wie ein Sprintfinale bei der Tour oder so. Natürlich boxen die sich teilweise weg. Und es gibt halt auch, ich sag mal, im Großteil der Sprinter, die dann auch wirklich zum Teil auch auf sie aufpassen. Und natürlich gibt es auch immer Moves, die werden auch dann entsprechend ausdiskutiert und kommuniziert. Aber am Ende wollen auch alle auf den Rädern eigentlich bleiben und heiler durchkommen. Was ich ganz kurz ansprechen möchte mit den Kurvenfahren, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ich sag's das jetzt einfach, weil ich möchte ihn in den Vordergrund stellen und eigentlich loben dafür. Anton Schiffer, deswegen sage ich es namentlich.
Mhm.
Vielleicht hören manche oder kennen manche den oder so, oder er hört es. Ich finde, schnellster Lernprozess jemals, den ich gesehen habe, innerhalb von, sagen wir mal, 2-3 Rennen. Erste Rennen letztes Jahr in Poolheim, fährt Amateurrennen, weil er gerade angefangen hat, macht genau diesen Move. Fährt innen rein, bremst heftig ab, attackiert wieder los, alle fahren diese Wellen, war genug Platz, es war jetzt nicht gefährlich, aber es war unnötig. Habe ich ihm kurz gesagt, gut, da waren wir Rennen zu Ende, wissen wir, die den Podcast gehört haben, wissen, was passiert ist. Aber der hat das innerhalb von 3-4 Rennen so schnell raus und hat dann auch diese schöne, die bessere Linie gewählt. Mittlerweile richtig starker Radfahrer, nicht nur Leistung, auch einfach vom Auge und vom Fahrverhalten. Und da muss ich auch sagen, man kann das wirklich relativ schnell lernen und auch mal ein Auge dafür öffnen, ein Verständnis dafür gewinnen. Diesen Podcast hier zuhören zum Beispiel.
Ja, also das ist halt so ein Ding, was ich halt auch mal sehe bei Quereinsteigern, bei den Profis zum Beispiel. Ja. Du hast verschiedene Beispiele. Du hast Primoz Roglic vom Skispringen, du hast Jason Osborn vom Rudern. Du hast Ben Zwiehoff vom Mountainbiken, noch ein paar andere, dann Anton Palzer. Und da musst du halt extrem lernfähig sein. Und ich glaube, einige machen es besser als andere. Und da muss man auch einem Primoz Roglic Respekt zollen, auch wenn das für mich immer noch nicht der beste Steuerkünstler ist und sowas. Aber der muss schon extrem eine Offenheit dafür haben und eine schnelle Lernfähigkeit.
Das Problem bei solchen Leuten, Problem in Anführungsstrichen, was es halt bedingt ist, das hatte ich auch mal mit Jason diskutiert, du hast halt viel weniger Zeit für Fehler. Du kannst in der U17 kannst du Fehler machen, du kannst in der U19 Fehler machen, du fährst halt Crit Races, du fährst Hobbyrennen, du fährst Bundesliga. Aber wenn du halt einmal rein von der Seite reinkommst mit einer absolut unzu übertreffenden, undiskutablen Superleistung, muss man einfach sagen, sonst können sie nicht da rein, als Nicht-Radsport-Erfahrene.
Ja.
Da hast du dir halt nicht so viele Fehler, hast du nicht so viel Zeit, dir Fehler zu erlauben. Du musst halt irgendwann relativ schnell halt lernen und dann musst halt das auch analysieren und verstehen, was du da tust.
Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, weil ich sehe es auch immer wieder, verschiedene Teams, ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, es ist ein Frauenteam, was Probleme hat, sich ein bisschen zu positionieren.
Ja.
Es ist ein World Tour Team, die haben alle irgendwie mehr oder weniger nicht so die besten Bunch Skills. Dann schicken die in die Normandie zu einem Rennen, wo enge Straßen hoch, runter, links, rechts, um es zu üben. Sag ich aber, das ist so ein bisschen, als würdest du ein Kind, was nicht schwimmen kann, einfach ins Wasser schmeißen und sagen, ja, schwimm halt jetzt. So, die sitzen dann da auch da bei dem Rennen.
Ja.
Es ist halt super schwer, die werden das ja nicht von jetzt auf gleich lernen. Denn ich finde, du musst halt noch einen tieferen Schritt reinmachen und sagen, wir müssen erstmal analysieren, was sind die Faktoren, die positionieren, Kurventechnik und, die zusammensetzen und dann diese Faktoren gezielt trainieren. Und das hatten wir bestimmt schon ein paar Mal hier in dem Podcast, aber heute wollen wir so ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ja, aber ich finde es spannend, weil ich mache als Coach ja genau das Gleiche. Du hast dann vielleicht einen Athlet mit Schwelle von 250 Watt.
Ja.
Und natürlich kannst du jetzt nicht sagen, das ist gut, schlecht oder sonst was. Das ist halt ausbaufähig, man möchte ein bisschen mehr, natürlich. Und das muss man analysieren, woran könnte es liegen. Also es ist nicht einfach nur, fahr schneller, üb 260 Watt zu fahren. Das ist ja Quatsch. Und genauso ist es halt dieses, und das ist ja genau dieser Titel heute, die Faktoren, die nicht messbar sind. Die Faktoren, die vielleicht auch nicht direkt sichtbar sind.
Ja, und das Ding ist so, in physischen Komponente ist es relativ klar bestimmt, wie man den physischen Teil trainieren kann.
Ja.
Da ist ja auch
nicht ganz so klar.
Ja, aber da ist jahrelange Wissenschaft auch drin. Da sind unzählige Studien. Aber wie viele Studien gibt es zur Kurventechnik im Radsport? Oder Positionierung im Radsport?
Moment, da haben wir letztens ja die Alpecin, Skill Shimano versus Quickstep Sprint Episode und die Studien rausgesucht. Das finde ich halt spannend. Es gibt halt schon viele, Analysen von Videomaterial.
Ja, es gibt Ansätze.
Genau, das ist auch viel, was im Fußball zum Beispiel ist.
Ja.
Da hast du ja weniger diese messbaren Möglichkeiten wie im Radsport. Im Radsport hast du halt jede Sekunde die Möglichkeit, alles aufzuzeichnen. Das ist super spannend.
Ja, aber im Fußball auch, muss ich kurz unterbrechen. Im Fußball hast du im Prinzip...
Wie quantifizierst du Intensität?
Intensität im Fußball.
Ja.
Weil die analysieren schon mehr, als du denkst.
Also ich weiß, aber die
können ja zum Beispiel, die messen im Fußball halt extrem viel Geschwindigkeit, Sprints, Ballverarbeitungszeit, Also Sachen, die, ja, die, da gibt es ganze, also krasse Scouting-Plattformen, die kosten irgendwie 10.000 Euro im Jahr, dass du die nutzen kannst. Und da hast du jeden Querpass von Toni Kroos analysiert.
Ja.
Also die haben auch die Kohle, um da rein zu investieren und zu sagen, wir brechen das richtig auf jede Variable runter. Das müsste es im Radsport, in dem nicht physischen Teil, müsste es das auch, ja, mal geben.
Genau, genau. Und die Möglichkeit, aber theoretisch gäbe es das, also klar, Videomaterial im Tour de France und so weiter oder halt andere Rennen, ist egal. Aber auch für jeden da draußen, wenn man, sag mal, aus seinem Rennen versucht, es sich zu merken oder im Rennen selber, rauszoomt und genau das analysiert, was du gerade machst. Was tue ich hier? Wann tue ich was? Was kann ich optimieren?
Ja.
Du kannst natürlich hier nicht jede Rechts-Links-Kurve, jede Verbremser quantifizieren. Aber wenn man ehrlich zu sich ist, kann man schon manchmal rauslesen, wann waren die Probleme denn am größten? Wo habe ich denn ein Loch bekommen? Wo habe ich die Kurve nicht gut getroffen? Was war davor?
Ja, und das ist das, was du danach machen musst, nach dem Rennen. Und das ist, du musst analysieren. Das machen aber die wenigsten.
Die also denken immer alle,
die meisten Leute, ich bin zu, genau. Die meisten Leute gehen erstmal davon aus, dass sie zu schwach sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es den Podcast gibt, weil
du ihnen das Gegenteil beweist mit deiner Schwelle.
Ja, nee, weil wir auch darauf hinweisen, dass es mehr als diese physische Komponente gibt.
Ja,
und die meisten glauben immer so, ja, ich bin zu schwach, ich bin zu schlecht, ich muss 10 Watt an der Schwelle dazu gewinnen. Und dann ist es aber auch wichtig zu gucken, zu analysieren, woraus setzt sich das zusammen, wie kann ich dran arbeiten. Und ich habe eben das Beispiel von dem Frauenteam gehabt. Dass grundsätzlich ist es schon ein erster Schritt, auf ein niederklassigeres Rennen zu gehen.
Ja.
Einfach, weil die Intensität niedriger ist und du tendenziell die Chance hättest, deine geistige Kapazität, die du hast,
ja,
dass du nicht so sehr am Limit fährst, dass du eigentlich mehr Zeit hast, bewusst zu fahren. Weil für mich ist der Schlüssel das bewusste Fahren, was tue ich da und wo kann ich irgendwie noch was rausholen. Weil viele Leute fahren halt Radrennen so in Trance, das startet, dann sind die im Modus, das endet und dann ist der Modus vorbei und dann hinterfragen die es halt auch nicht mehr. Und dann sagen die, boah, es war anstrengend, ich muss stärker werden, ich trainiere härter die Woche, nächste Woche geht's weiter.
Ja, cool, Antritte waren hart, ich muss noch mehr Antritte machen.
Ja, ja, so zum Beispiel, genau. Nicht, genau, statt 1000 Watt muss ich jetzt 1500 Watt nach der Kurve treten, dann geht's leichter für mich, da habe ich gar kein Problem und die gehen auch meistens davon aus, dass alle anderen um die herum so viel Watt treten dann. Und da ist es dann halt auch mega wichtig zu gucken, ist das überhaupt so? Und
ja,
am Ende wollen wir möglichst schnell, wir möchten Geschwindigkeit halten, wir möchten Geschwindigkeit nach einer Kurve aufbauen. Vielleicht, ja, müssen wir sie gar nicht so hart verlieren in der Kurve. Das ist dann der andere Teil. Da muss ich auch nicht so hart aufbauen.
Am Ende geht es nicht darum, wer hat die meiste Leistung getreten, sondern wer fährt schnell Fahrrad.
Wer kommt als Erster auf der Linie an? Das ist der,
genau,
ist der Wettkampf eigentlich. Aber,
ja,
wenn du den Wettkampf halt immer so rein auf das Physische runterbrichst, dann ist es halt so.
Oder sagen, ja, wir für jeden individuell vielleicht irgendwie eine Finisher-Zeit oder sowas. Also da geht es auch am Ende um Geschwindigkeit. Du willst halt schnell Fahrrad fahren.
Ja.
Und das kann man runterbrechen, auch von mir aus auf Jedermann-Rennen. Wann investiere ich meine Körner? Habe ich eine Gruppe um mich herum? Kann ich da mich einfach reinhängen? Das kann ich runterbrechen auf Gravel-Rennen. Wir hatten Aachen hoch und runter analysiert. Kann ich in manchen Kurven einfach den Antritt danach mir sparen, weil sie in der nächsten Kurve eh alle parken, weil,
genau,
wir eh mit einem großen
Torst unterwegs sind. Weil die gerade zu kurz ist, danach eine stauende Kurve.
Ja.
Oder was wir über den Ötztaler gesagt haben, so, okay, ja, über den Anstieg muss ich drüber kommen, über Kühlteil,
genau,
wahrscheinlich, damit ich am Brenner sparen kann. Und danach lasse ich die Leute machen, was sie wollen.
Genau.
Ich weiß nicht, also das jetzt einfach mal so auf der kurzen Analyse in den Raum gestellt. Aber sowas muss man halt auch machen, damit man am Ende das meiste aus seinen Möglichkeiten rausholen kann. Und
ja,
ich habe letztens von einem Mitglied von einem Team gehört, dass er sagt, dass Leistungsfähigkeit ist erstmal eine, wie hat er das gesagt? Er hat gesagt, es ist ein Potenzial,
mhm,
und es ist, glaube ich, eine Sicherheit. Die Sicherheit, dass du Fehler machen kannst und sie kompensieren kannst durch viel Leistungsfähigkeit. Das Potenzial, dass du theoretisch relativ schnell fahren kannst, also relativ hohe Geschwindigkeit aufbauen kannst.
Also Beispiel, jemand mit einer 420-Watt-Schwelle kann natürlich in so einem Crit-Race viele Kurven scheiße fahren, aber kann das kompensieren, indem er halt so häufig wieder antreten kann, weil juckt ihn nicht. Er holt aber nicht das Beste,
genau,
aus seinen Möglichkeiten raus.
Oder der kann sich sogar selber eine Wertung anfahren.
Ja.
Also nicht falsch verstehen, der Niklas Behrens auch echt gutes Rennen gefahren, auch,
ja,
gute Kurventechnik, muss ich sagen. Vor allem für einen ehemaligen Triathleten. aber da kannst du dir selber eine Wertung anfahren, wenn du out of position bist und kannst, mhm, trotzdem noch sprinten.
Ja.
Ich kann, also wenn ich mir selber eine Wertung anfahre, dann werde ich nicht mal 18. in der Wertung. Also wirklich. Und,
ja,
das heißt, du kannst Dinge kompensieren, die du vorher vielleicht falsch machst.
Definitiv, genau. Und das ist auch so ein bisschen in dem Kontext gerade, ne, wir haben mit Jason gesprochen, das habe ich ihm, bevor er in die World Tour reingegangen ist, habe ich auch gesagt, ja, du musst halt gucken, ne, was du aus der Möglichkeit. Dein Vorteil ist halt, du kannst viele Fehler kompensieren, aber du bist, ne, keiner mit einer tollen Schwelle kann alles kompensieren. Und wenn du in der falschen Position in den Anstieg reinfährst, alle fahren vorne los und vorne bricht es, weil irgendeiner nicht mehr kann, das kennt auch jedermann Rennfahrer, der als letzter in den Berg reinfährt, was sich vielleicht ein bisschen zu unterschätzt hat, nicht aufgepasst hat, vor einem Reiß, da kannst du noch 100 Watt besser sein, das ist vorbei.
Ja, genau.
Und da muss man halt für sich analysieren, was sind da die Möglichkeiten, die man halt dann besser machen kann.
Genau, und das Potenzial, das in der Gleichung ist, hat die Möglichkeit einfach wirklich, wenn du in Position bist, zum Beispiel einen richtig guten Sprint hinzulegen und am Ende ein Rennen abzuschießen.
Oder anders gesagt, wenn ich keine 1200 Watt Peak trete im Rennen, dann ist es die Position auch egal.
Genau, denn, also zumindest im World-Tour-Bereich ist völlig egal, dann brauchst du gar nicht auf Sprint.
Dann kann man mich schön hinfahren, aber das war's dann auch.
Genau, da noch eine lustige Geschichte zu, da kann man mich schön hinfahren. Wollte ich eigentlich schon vorher erzählen, Brüssel Cycling Classics. Jeder, der es nicht geguckt hat, schaut euch mal das Finale an. Ein Leadout von Uno X. Ich glaube, eine 18-Fahrer-Gruppe. Und der eine Uno X-Fahrer setzt den anderen Uno X-Fahrer 200 für Ziel ab. Und die werden 14. und 15. der Sprinter, in Anführungsstriche, der kann nicht mal wirklich, also der am Ende ist der ein Platz vor seinem Anfahrer, aber er kommt auf Teufel komm raus, da kommt nichts mehr. Der kommt nicht mehr an seinem Anfahrer vorbei.
Ach, geil.
Das ist so der Moment. Ich habe richtig mitgelitten. Ich kenne das, wenn du um die Kurve kommst und merkst, hier ist absolut, oder boah, wenn mein Leadout-Fahrer jetzt rausgeht, bin ich geliefert. Also ich habe gar keine Beine mehr.
Hoffentlich guckt dir keiner zu.
Das war schon krass. Und aus der Helikopterperspektive tut es echt weh, weil der verschwindet so schnell unten aus dem Bildrad raus, dass du gar nicht mehr siehst, wie er am Ende seinen Anfahrer schlägt.
Gleiches Szenario war bei, deswegen fand ich spannend, haben wir darüber gesprochen? Ich weiß nicht. Glaub schon. Milan Menten, letzte Etappe beim Giro. Der Junge killt so viele Sprints, fährt ein klasse Giro und kommt auf die letzte Etappe, auf die 21. Etappe, wo Cavendish gewinnt. Und du musst dir das mal anschauen. Fährt sich in Position, fährt irgendwo hinter Cavendish auf 4, 5 oder was das ist. Der Sprint geht los und du siehst einfach, der robbt an seinem Lenker wie Taco van der Horn, aber kommt nicht vorwärts.
Nichts mehr raus.
Der fährt rückwärts. Als hätte ein Gummiband hinten eingehakt und tschüss.
Ja, das ist auch krass. Der Sprint war, glaube ich, auf Pflaster. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Da hat es mich erstaunt. Also ein Cavendish halt auch als leichter Sprinter zum Beispiel so einem Milan überlegen war.
Ja, gut, der war.
Also ich muss sagen, Jonathan Milan hätte ich gesagt, auf so einer Ankunft wäre es perfekt für ihn, aber ich glaube, vorher wurde er relativ auch über so ein bisschen über den Hügel rübergezogen. Es könnte dem vielleicht ein bisschen Körner gekostet haben. Aber who knows? Oder vielleicht diese 20 Tage vorher durch Italien ballern.
Vielleicht war es auch das.
Anstrengend, ja.
Vielleicht ändert sich auch einfach deine Physiologie. Typ 2a, X, egal. Okay, dann. Gut, wie können wir denn die, und das ist jetzt interessant.
Wollte ich gerade sagen, also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gefaselt, man muss hier schlau fahren.
Ja, jetzt ist die Frage nämlich, wie können wir denn die nicht messbaren Faktoren messen? Wie können wir sie messbar machen? Also wie können wir jetzt für uns selber analysieren, weil wir jetzt gerade gesagt haben, du musst darauf und darauf achten, wie könnte man es vielleicht für sich selber überlegen, okay, worauf achte ich denn? Worauf achtest du denn, wenn du sagst in Steinfurt, ich donner in so eine Kurve rein, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mehr Speed mitnehme, wie gehst du das an? Wie passt du vielleicht deine Fahrweise an, wenn du in dem Rennen heute merkst, ich muss beschleunigen auf dem Pflaster, das geht heute nicht, ich habe heute nicht unbedingt die Beine, ich muss trotzdem irgendwas rausbügeln?
Jo, also ich glaube, bei mir ist es so, erstmal finde ich, die meisten Sachen müssen für dich in so einem Kriterium auf Autopilot laufen.
Und da
fängt es schon an, genau. Und das ist halt so, ich kann jetzt nicht einfach sagen, so in der Kurve müsst ihr das und das machen, weil ich würde behaupten, dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache, habe ich schon so viele Kurven gesehen, dass ich eine gewisse Routine entwickelt habe, die es mir ermöglicht, dass ich in der Kurve vielleicht noch auf andere Sachen achte. Mhm. Das heißt, für mich ist, ich habe es dir eben schon gesagt, ich habe oft das Gefühl, wie bei Need for Speed Most Wanted 2, wo du die Leertaste gedrückt hast, ich weiß nicht, ob das richtige Need for Speed war, aber konntest du in dem einen Spiel mit deinem Sportwagen unterhalb von so einem LKW durch.
Nee, was war bei Leertaste erstmal?
Das war so Zeitlupenmodus. Zeitlupenmodus und dann konntest du in der Zeitlupe unter der Achse von so einem LKW durchfahren. Und manchmal habe ich das Gefühl, in so Wertungen, vor allem in Steinfurt, fährst du da so rein.
Und Lennart drückt die Leertaste.
Da sind so 4 oder 5 Leute parallel nebeneinander, verschiedene Kurvenlinien und dann ist es kurz so eingefroren. Und du guckst, okay, wo ist die ideale Linie für mich, wo ist Platz? Das war aber für mich auch nicht immer so. Ich würde behaupten, so vor ein paar Jahren war das vielleicht noch sehr damit beschäftigt. Da hatte ich nicht die Möglichkeit zu gucken, wo kann ich durch, sondern hey, yo, bitte nicht sterben hier in der Kurve. Also wie komme ich jetzt hier rum, ohne dass ich halt voll auf die Schnauze gehe.
Und wenn du diese Ressourcen oder wenn du all deine Ressourcen darauf lenkst, nicht sterben und die Kurve irgendwie überleben, genau, dann fährst du auch so eine Kurve. Dann fährst du eine Wackelkurve, dann fährst du die falsche Linie, dann fährst du innen rein und ziehst nach außen raus.
Exakt. Genau. Und jetzt ist es halt so, vor allem in Steinfurt, du fährst von Asphalt auf Pflaster, da ist ein kleines Schlagloch, mhm, da musst du das Rad ein bisschen federn lassen, ne? Da musst du halt, wenn du merkst, dass du, und es ist tatsächlich für mich so, ich fahre in die Kurve, merkst so, ich habe die Linie mit dem Schlagloch, ja, lass ein bisschen locker, lass ein bisschen federn, dass ich nicht ausgehebelt werde und komme dann gut durch. Früher wäre das wahrscheinlich so gewesen, wenn ich durch dieses Schlagloch gefahren wäre, dann hätte es mich vielleicht schon ein paar Mal gekostet.
Ja, ja, genau. Das ist jetzt, das eine ist jetzt, ne, so diese heiße Kurve, schnelle Kurve des Cornering, aber genauso kannst du aus den anderen Bereichen transferieren. Das kann auch eine Abfahrt in einem Rennen sein, das kann auch an einem Anstieg, 5 Minuten Anstieg, Jedermann-Rennen, du weißt genau, ich bin vielleicht nicht jetzt einer der Stärkeren, ich kann es nur semi-kompensieren, ich muss irgendwas machen. Du hast jetzt mehr Zeit, du hast 5 Minuten Zeit, am Anfang hast du vielleicht 1 Minute Zeit, da richtige Positionen gut zu machen.
Ja.
Ich habe es bei rund um Köln im ersten Anstieg gesehen, ich habe mit Köln schon gesprochen, das muss ich auch nicht ausführen, aber was ich gemerkt habe, wir fahren alle schnell da rein, das kann man antizipieren, das wird sich wahrscheinlich in Jedermann-Rennen auch nie ändern, wir fahren alle schnell da rein und irgendwann wird es kurz langsam. Und jetzt musst du überlegen, was du machst. Auf welche Position fährst du? Begibst du dich vielleicht jetzt in eine Position, unter den ersten 10, dass wenn wieder schnell gefahren wird, du deine Pace normal halten kannst, gehst dann aber hinten nicht krachen aus dem Feld raus und bist in der nächsten Gruppe oder in der nächsten Kuppe noch mit dabei.
Oder du hast einfach schon ein Gefühl für Körpersprache bekommen in den Jahren, die du fährst.
Oh ja.
Weil das ist halt so, alle fahren schnell rein und du musst halt so gucken, wer von euch ist gleich der Penner, der hier reißen lässt und vor dem muss ich sein. So, das sage ich auch immer, wenn du in so einen kurzen Anstieg reinfährst, wo du sacken lässt, du musst diesen Punkt finden, wo du sagst, okay, jetzt wird's langsam dodgy hier, die Jungs sehen nicht mehr so frisch aus, vielleicht vor denen, weil wenn dann gleich nochmal schnell gefahren wird, dann reißt es. Das ist so, dass vielleicht auch so ein Gefühl für Körpersprache haben, was nicht nur am Anstieg mega wichtig ist, sondern auch zum Beispiel im Rennen. Ich hatte das im Rennen in Dormagen, da ist ein Fahrer von Maloja, Roy Efting, ich glaube sogar Vize-Weltmeister oder Vize-Europameister auf der Bahn. Und ich hatte das Gefühl, ich habe vorher eine Postkarte bekommen, wo drauf steht, in der Runde fahre ich los. Weil ich kam so in die Kurve, dachte so, da ist Roy Efting. Die Gruppe da vorne passt ihm auf gar keinen Fall. Wir hatten Leute drin. Und ich dachte so, die Lücke ist jetzt gerade noch so groß. Ich weiß, was er kann. Er weiß, was er kann. Er weiß, er kann eine Minute richtig, richtig schnell fahren von der Bahn. Das heißt, jetzt ist noch der letzte Moment, wo er springen könnte. Und das Gleiche hat er sich gedacht, so, jetzt ist der letzte Moment, wo ich springen könnte. Ich sehe ihn vorbeifahren. Sehe, wie er Lücke lässt in der Zieleingangskurve, um schneller rumzufahren und denke mir so, alles klar, Abfahrt. Das ist mein Hinterrad so. Ich habe nochmal Lücke zu ihm gelassen, habe versucht, nochmal einen Ticken schneller rumzufahren, weil der echt eklig schnell fahren kann. Und dann ist der losgefahren, all out. Aber wenn ich das nicht antizipiert hätte, hätte ich keine Chance gehabt.
Wenn man das Rennen einfach so laufen lässt, als wäre jeder Fahrer einfach ein Statist in einem irgendwas vor sich hin bewegenden Event, dann erkennst du halt nicht, wie die Fahrer fahren. Du musst die Fahrer versuchen, auch wenn du vielleicht die Leute nicht kennst, aber du musst versuchen, deren Fahrweise, deren Möglichkeiten zu lesen. Wenn du regelmäßig diese Rennen fährst, das kann Secret sein, das kann aber auch andere Rennen sein, guck dir die Fahrer an, guck dir die Teams an. Agieren die als Team, agieren die anders, agieren die als Einzelfahrer wiederum anders. Du kannst ja, und das möchte ich ein Beispiel nennen, du kannst ja Leute bewusst auflaufen lassen, wenn sie deutlich stärker sind. Szenario-Beispiel rund um Köln, nach dem Altenberger Dom geht es entsprechend 3-mal über den nächsten Hügel weiter.
Ja.
Ich glaube, entweder der Weltmeister war es oder der belgische Meister im Jedermann-Team, die fahren vorne los und du konntest genau sehen, erstmal ist das zu viel. So, das ist Kilometer 40 von 130. Da Solo-Nummer zu fahren, schwierig. Die Intensität war viel zu hoch und wir haben jetzt 3 Gegenwellen gleich, wo wir mit einem Feld locker auf 70 km/h fahren, er alleine nicht.
Ja.
Und wenn du ihn ausschalten möchtest, dann gibst du ihm jetzt die paar Meter.
Lass ihn machen.
Der wird sich gerade selber ausschalten.
Gutes Beispiel auch, eine Fahrerin, die bei der Thüringen-Rundfahrt echt stark gefahren ist, Katharina Fox, wo ich sage, wenn sie das noch ein bisschen optimiert, ihre Fahrweise, die fährt auf der 5. Etappe in der Abfahrt los und fährt 15 Minuten alleine vorm Feld. Sieht super gut aus, die ist echt ein tolles Rennen gefahren, aber danach geht es den Anstieg und sie kommt gerade so nicht mit in der ersten Gruppe rüber.
Ja.
Und du denkst dir halt so eine Abfahrt, okay, klar, du kannst mit Schwung fahren, du reißt auch die Lücke auf, aber fahr bloß nicht alleine, weil du fährst jetzt gerade 50, das bedeutet so und so viel Watt, also du musst halt auf jeden Fall an der Schwelle, über der Schwelle oder drunter drüber fahren, damit du das 15 Minuten halten kannst. Die Lücke geht nicht auf, der Anstieg kommt, du bist nicht bei Basislaktat, das Feld hat hinten den Finger in der Nase gehabt, dann kommen da Leute, die tendenziell auch noch stärker sind, fahren halt einfach weg. Das sind so Sachen, wo du ein bisschen haushalten musst, aber nochmal, also die ist richtig gutes Rennen gefahren und muss man auch an der Stelle mal loben, wie offensiv sie immer fährt.
Ja.
Ich glaube, an einigen Stellen kann sie halt noch ein bisschen sparen, aber das wird auch noch kommen.
Plakativ könnten wir sagen, es gewinnt nicht immer der Stärkste, die stärkste Fahrerin.
sind sehr selten, glaube ich, die stärksten.
Und das ist das, was ich meine. Und das ist ja genau diese Varianz, die wir darüber erklären können mit den nicht messbaren Parametern. Es gewinnt nicht die höchste VO2 Max, die höchste Schwelle. Side Fact, außer im Rudern. Rudern gewinnt übrigens, gibt eine tolle Studie, habe ich mal erzählt, glaube ich, oder? Die absolute VO2 Max auf der Y-Achse, ja, geplottet haben mit Platzierung im Wettkampf. Also einfach absolute VO2 Max gegen Platzierung. Was ist das bitte für ein Boss-Move? Feier ich dann ziemlich. Also kam raus, je höher die absolute VO2 Max, desto wahrscheinlicher wirst du Erster. Ist halt im Rudern natürlich bei einem 6-Minuten-Wettkampf standardisiert.
Relativ geradeaus, ja, so, es sei denn, du kennterst.
Ja, und die Technik ist jetzt auch erstmal, da hast du nicht so viel Varianz, dass du VO2 verschwendest. Schon, klar. Ja. Aber die sind alle optimiert. Das ist so ein bisschen so wie zu sagen, ja, wir haben jetzt hier eine geradeaus, keine Kurve.
Weißt du, wie das ist? Das ist wie Nesca fahren.
Rudern ist wie Nesca fahren.
Ja. Ja, okay.
Wenn wir schon einen Folgentitel hätten, ne?
Nee, ich finde das sowieso nicht gut mit diesen Zitaten als Folgentitel. Worauf ich zurückkommen möchte, wenn wir jetzt auf diese Kurve kommen, letzte Kurve. Also. Die Sachen im Autopilot. Also, ich war früher auch damit beschäftigt, wie ist meine Bremsbalance? Wie stark muss ich runterbremsen?
Ja.
Das ist alles, was ich jetzt das Gefühl habe, so ist einfach so in Fleisch und Blut übergekommen. Das hinterfrage ich nicht. Ich habe das Gefühl, das funktioniert. Aber ich glaube, das ist halt auch sowas. Du musst bremsen vor der Kurve. Genau richtig das Timing finden. Du musst abschätzen, wie schnell kann ich rumfahren. Du musst den richtigen Gang drin haben. Und wenn du, jeder kennt das, wenn er angefangen hat, also wenn du anfängst mit Radfahren und du diese Schaltung erstmal kennenlernen musst, dann, das ist nochmal die Extremform davon. Du musst dich bewusst darauf konzentrieren zu schalten. Du musst dich bewusst.
Ja.
Das hast du.
Oder du bist
das halt, hast du irgendwann nicht mehr, aber es sind immer noch Varianzen oder Unterschiede zwischen Bremsen zum Beispiel vor einer Kurve. Und ich habe das Gefühl, je mehr du das trainierst, je mehr das einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist, desto mehr kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren. Oder wenn dir mal das Hinterrad wegrutscht oder sowas, das muss halt auch für dich auch völlig Autopilot sein. Du musst halt so sagen, so, ja, klar, das rutscht jetzt, aber ich weiß, wie sich das verhält, ich weiß, wie ich es aussteuere und da darfst du keine gedanklichen Kapazitäten drauf verschwenden.
Wie Sagan Sachen ausgesteuert hat oder Van der Poel in Straßenrennen oder wie Mountainbikers aussteuern, das ist immer so, das scheint, als würden die vom Fahrrad fallen, ja, aber die machen halt weiter. Also es ist schon nicht jetzt geplant, aber die machen halt weiter.
Ja.
Was ich dazu sagen möchte, weshalb du eine Biene bist.
Okay.
Steile These jetzt, Lennart ist eine Biene. Seid mehr wie Lennart, seid Bienen. Und zwar.
Wo führt das jetzt hin?
wieder ein komischer Blick von der Seite. Und zwar folgendes: Ich finde das sehr, sehr interessant, weil das eigentlich so ein bisschen die These stützt, dass Zeit, jetzt kommt in meine Telegram-Gruppe, Zeit ist relativ, Zeit ist nicht konstant. Werfe ich jetzt hier in den Raum. Und ich habe keinen Aluhut auf, denn. Zeit ist zwar schon mit unserer Konstanten versehen, wir können sie messen, das ist richtig. Aber die Verarbeitung, die nervale Verarbeitung dessen, was passiert, ist für uns alle unterschiedlich. Deswegen fühlen sich auch übrigens 10 Sekunden auf einer Herdplatte ziemlich, ziemlich fies an, ziemlich lange sogar.
Wer hat denn schon mal 10 Sekunden auf einer Herdplatte verbracht?
Okay, ähnliches Beispiel. Ein 3-Minuten-Allout oder 2-Minuten-Allout ist deutlich, deutlich länger als...
Ein 3-Minuten nicht All-Out.
3 Minuten Bergabfahren im schönsten Alpenpanorama.
Ja.
Ja, das geht schneller rum. Und je nachdem, wie der Stresspegel ist und die Situation verarbeitet wird, verarbeiten wir Situationen oder Informationen anders. So, jetzt bist du eine Biene, weil ich habe mal eine Kameraperspektive gesehen, eine nachgebaute Kameraperspektive, wie eine Fliege oder eine Biene die Welt sehen würde. Die haben immer, manche Viecher haben richtig krasse Moves, auch eine Fliege, wie die losfliegt.
Ja.
Die fliegt ja irgendwie, was wir nicht sehen können, wenn du mit der Fliegenklatsche draufhauen willst, sie steigt hoch und dann schießt sie erst los.
Mhm.
Ne? Deswegen kannst du sie ja von oben gut klatschen, egal. Und das sehen wir ja nicht. Aber die reagiert relativ rasch, weil sie Informationen schneller verarbeitet. Weil die eigentlich, jetzt ist es, die leben in, für uns als Slow-Mo.
Ja.
Für uns gesehen leben die in, für uns Slow-Mo. Und natürlich ist nicht wirklich die Zeit langsamer für die, die verarbeiten sie schneller. Aber wenn du jetzt, und das ist das Ding, was ich halt sagen möchte, in der Lage bist, Informationen zum einen schneller zu verarbeiten, dadurch, dass du das halt regelmäßig tust, dadurch, dass du diese Prozesse optimierst und quasi Autopilot, die Grundbasisfähigkeiten funktionieren, du dich nicht darauf konzentrieren musst, bist du dann die Biene in der Kurve. Du siehst es wirklich in Slow-Mo, du kannst es wirklich schneller verarbeiten.
Ja.
Da habe ich ein kleines Beispiel. Ich fahre jetzt gerade sehr viel von der Arbeit nach Hause immer in die Stadt rein und zurück. Und durch die Stadt 7-8 Kilometer, das ist der pureste Horror. Ich habe mittlerweile meinen Weg optimiert, aber Köln ist, muss man sagen, echt, sie versuchen es aber noch nicht ausgelegt für Radfahrer.
Ja.
Gerade jetzt, wo so viele unterwegs sind, das sind Autofahrer und Radfahrer gleichzeitig verrückt. Ich bin auch für alle zu schnell, das ist klar, aber ich weiß auch nicht, wohin mit mir. Da kam gestern Situation, Radweg, ich fahre 30, wirklich, einfach jemand quer aus dem Busch. mit dem Fahrrad.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie reagiert, ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe reagiert, ich habe mein Rad rumgezogen, ich habe mich nicht mehr aufgeregt, weil es gehört einfach dazu. So ist halt so.
Ja.
Habe das Rad rumgerissen, ich klopfe auf Holz. Aber ich glaube, es ist eine statistische Frage, bis es irgendwann nicht mehr klappt, muss ich sagen, weil so viele Situationen aufkommen. Aber ich merke, ich habe meine, und jetzt kommt das, der Appell noch an euch, Leute, Blick vielleicht geradeaus oder auf das Wesentliche und gleichzeitig, das wird es auch vielleicht bestätigen, die Peripherie mit im Blick und das, was sich da bewegt.
Ja, das also sind, glaube ich, viele Informationen, ja, die du auf einmal verarbeitest. Also
ja,
ich glaube, was auch wichtig ist, jetzt nicht nur zu analysieren, worauf kommt es an, sondern vielleicht den Leuten auch was mitzugeben, wie kann man es vielleicht ein bisschen schulen.
Genau.
Gut, man kann natürlich durch Menschenmassen in der Fußgängerzone laufen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Ja.
Und es ist halt ein ähnliches Gefühl, halt nochmal verstärkt, wie wenn du es in einem Peloton machst.
Ja.
Da sind, überall bewegt sich was, du musst die Lücken finden. Idealerweise, ich meine, da kommen die Leute auch noch entgegen. Das ist ein Glück im Peloton nicht so, dass du auch noch Leute hast, die dir entgegenkommen. Aber du musst halt versuchen, solche Szenarien und diese Wahrnehmung zu stärken und zu schärfen. Auch nicht nur mit dem Bremsen vor der Kurve ist ein Thema, sondern auch, wie bewege ich mich im Feld.
Ja.
Ich muss relativ viel wahrnehmen, aber auch da muss ich alles andere wieder im Autopilot laufen haben, weil ich kann nur die Lücken suchen und die Körpersprache auf die Körpersprache von anderen Leuten konzentrieren, ob die jetzt rechts und links rüberfahren, wenn ich nicht damit beschäftigt bin, irgendwie zu schauen, okay, wie mache ich mich jetzt klein auf dem Rad, was für einen Gang habe ich drin, wann kommt die Kurve, sondern das muss halt alles gesetzt sein, damit du dann die Kapazitäten hast, dich darauf zu konzentrieren. Damit du das drin hast, klar, zum einen, je mehr du Rad fährst, desto besser.
Ja.
Dann trainiert man das so ein bisschen wie mit der Schrotflinte. Du trainierst es aus Versehen mit. Du kannst aber auch, in meiner Meinung nach, kannst du es auch gezielter machen. Ich würde sagen, die ersten Jahre, als ich Radrennen gefahren bin, war das Schrotflintensystem. Ich bin einfach wieder Radrennen gefahren und einige Dinge funktionierten irgendwann besser als vorher. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so, ja, okay, muss vor 3 Jahren gewesen sein, so, hey, ich glaube, so Dinge wie Kurventechnik kann ich noch optimieren. Wie mache ich das? Ich habe einfach versucht, in fast jeder Kurve im Training, weil ich da die geistigen Kapazitäten habe. Ich bin nicht am Anschlag, ich fahre Grundlage, ich bin entspannt, ich muss mich auch nicht viel konzentrieren. In den Kurven, in Kreisverkehren mal eine andere Linie zu fahren, mal so ein bisschen nicht ans Limit, aber so ein bisschen out of comfort zone, dass ich merke, wie der Druck aufgebaut wird auf den Reifen, wie so diese Fliehkräfte wirken.
Von mir aus auch das Bein-raus-Prinzip, wenn man sich noch nicht traut.
Ja, genau, sowas. Aber man darf nicht jede Kurve in der Comfortzone verbringen, weil du dann halt einfach nur diesen einen Fall A kennst, sondern du musst verschiedene Fälle kennenlernen, so wie wenn ich einen Kreisverkehr mal ganz innen fahre oder mal um eine Kurve fahre und da ist in der Mitte ist eine Mittellinie und ich ziehe mir eine virtuelle Grenze wie eine Wand an der Mittellinie und ich muss dann da so rumkommen.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist so diese kleinen Mini-Trainings-Tricks. Tricks und Tipps, die man halt so auch von mir aus im Grundlagentraining einbauen kann, ohne dass man es jetzt übertreiben muss. Man kann sich auf dem Parkplatz zum Beispiel auch Cornering ein bisschen üben, wenn da nichts los ist auf dem Ikea-Parkplatz. Keine Ahnung.
Aber du musst es nicht mal in eine spezifische Einheit packen, das sage ich mal.
Ja, genau.
So,
genau.
Ey, die meisten Leute fahren Fahrrad und das Einzige, was sie versuchen, ist rechts und links zu treten. So, und dann verschwenden sie in Anführungsstrichen ihre Zeit.
Im schlimmsten Fall fahren sie noch, sorry, auf Swift. Swift, ey. Obwohl ich mega Fan bin.
Richtige Pest, du.
Ja, obwohl richtig. Aber das Problem ist ja, selbst da schaltest du jetzt die Varianz aus, Asphaltkurve, ja, diese und
genau.
Das.
Genau, das heißt, wenn du eine Grundlagenfahrt von 4 Stunden hast, kannst du zum einen deinen Fettstoffwechsel trainieren, aber du kannst zum anderen auch noch die Chance nutzen, in jeder Kurve zumindest mal so ein bisschen zu pushen, in jeder Abfahrt zumindest ein bisschen zu pushen und zu gucken, wie verhält sich mein Fahrrad, einfach dieses Arbeitsgerät, nächstes Mal, so gut wie möglich kennenzulernen in verschiedenen Situationen. Dann empfehle ich den meisten Leuten halt auch zum Thema Bremsbalance und alles, in der Abfahrt einfach mal sich eine Abfahrt zu nehmen, die relativ schnell ist, wo jetzt bitte nicht viele Autos kommen und vor allem auch keine Autos hinter dir dann, aber einfach mal so einen Bremstest zu machen. So, wie schnell komme ich zum Stehen? Und das natürlich muss man sich rantasten. Ich will jetzt nicht, dass irgendjemand mit 70 einfach die Bremse zieht und dann im schlimmsten Fall nur die Vorderradbremse und dann halt den
Abflug
macht. Oder
auch nur die Hinterrad und einfach der Reifen auch durchgeschmirgelt ist.
Ja, das ist aber besser, als wenn du bei 70 einfach nur die Vorderradbremse reinhaust.
Das sollte bitte jetzt keiner tun. Ich glaube, das ist auch selbsterklärend.
Genau, ich glaube, das kommt für alle an, aber dass du vielleicht einfach mal guckst, wie hart kann ich eigentlich bremsen?
Ja.
Weil das gibt dir ein Gefühl, auch für eine Abfahrt wieder, hey, ich bin in der Abfahrt relativ schnell unterwegs, wird mir ab 50 mulmig oder erst ab 70? Weil wenn ich weiß, dass ich ab 70 innerhalb von so und so vielen Metern schnell zum Stehen komme und ich weiß, ich habe ein Gefühl für die Bremsbalance, dass ich nicht vorne rübergehe, kannst du schneller abfahren.
Es ist ein Gefühl dafür, für die Distanz, wie schnell ich im Rennen selber reagiere oder auch im Training, im was auch immer. Und das ist jetzt nicht, bitte Leute, für euch alle, das ist nicht nur Crit Racing relevant, das ist nicht nur die letzte Kurve, das ist für alles, das ist für jedermann Rennen, für Abfahren, für Mountainbike, für Cyclocross, für Gravel-Rennen insbesondere, da lernen wir jetzt gerade neue Faktoren kennen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon Radsport gemacht, ich glaube nach 12 Jahren habe ich jetzt mit unserem Podcast angefangen, auf sowas zu achten, weil du es gesagt hast, wir mal Coaching quasi im Rennen gemacht haben.
Ja.
Und ich achte jetzt nicht nur im Rennen selber drauf, ich achte im Training drauf, ich gucke mal, wie ich teilweise aus Spaß meine Geschwindigkeit maximieren kann bei meiner Lit-Intensität. Wie kann ich die Kurve noch ein bisschen optimieren, zum Beispiel, wie kann ich es verbessern, üben. Und gleichzeitig merke ich auch in den Gravel-Rennen, bekomme ich auf einmal ein Auge und ein taktisches Verständnis dafür und technisches Verständnis dafür, mal in die Lücke nach vorne zu lassen, mal den Vordermann 20 Meter zu geben, weil ich weiß, der kam vorher nicht so gut in die Kurve.
Ja.
Ich roll den auf und wenn der antritt, sitze ich dran und muss nichts machen.
Ja, genau. Das ist halt super wichtig. Also ich sage immer, die Bremstests sind mega wichtig und auch beim Thema Abfahren muss man auch schauen, wie setzt sich das zusammen? Weil wenn ich abfahre, möchte ich von möglichst weit außen kommen, in der Theorie bei einer Rechtskurve von ganz links, Scheitelpunkt treffen und dann wenn du eine gesperrte Abfahrt hast, wieder ganz links rauskommen.
Richtig.
Genau. Nutzt die ganze Fläche aus. Wenn du allerdings im freien Verkehr unterwegs bist, gilt natürlich die Mittellinie. Man kann auch über die Mittellinie drüber fahren, solange man weiß, wie schnell man wieder in die Safe Zone reinkommt. Ja. Das bedeutet, A, ich weiß, wie schnell kann ich bremsen, B, wie ruckartig kann ich mit meinem Rad umgehen.
Ja.
Wenn ich das Rad einfach nur rumreiße und dann halt fliegen gehe, das geht dann nicht. Aber wenn ich weiß, okay, ich brauche Das weiß man nicht in Zahlen, aber ich weiß, ich komme schnell wieder auf meine Spur. Wenn ich auf die Kurve zufahre und ich sehe im Schaltpunkt ein Auto kommen, bin ich wieder drin. Und der Worst Case ist, ich bremse richtig hart. Das ist aber auch kein Problem, weil ich weiß, dass ich das kann.
Ja.
Dann erlaubt es dir, in der Theorie die richtige Linie zu nehmen. Wenn du aber diese Fähigkeiten nicht mitbringst, dann kannst du noch so oft sagen, so, ja, fahr halt außen, innen, außen. Dann sagt der Mensch dir halt so, ja, aber bist du völlig geisteskrank? So, ich kann doch nicht außen fahren, weil wenn da ein Auto kommt, dann bin ich weg.
Ja, und das ist richtig.
Die meisten Leute fahren zum Beispiel in Abfahrten die Kurven einfach viel zu weit innen an, werden im Scheitelpunkt dann rausgetragen und kommen dann, wenn sie zu schnell sind, nach dem Scheitelpunkt auf die Gegenfahrbahn.
Und dann kommst du nicht so schnell mehr rum.
Und dann kommst du nicht mehr so schnell rum und das ist auch der Punkt, den du am wenigsten einsehen kannst.
Ja.
Weil der Punkt, wo du, wenn du auf, ich will jetzt nicht sagen, Leute, fahrt auf der Gegenfahrbahn, aber wenn man auf der Gegenfahrbahn ist, dann am ehesten noch so, dass du das weiteste Sichtfeld hast und nicht, dass du im Scheitelpunkt rausgetragen wirst und du hast alles, was dahinter kommt, nicht gesehen und dann auf einmal surprise,
sind da
drei Autos.
Ja.
Und du siehst halt auch am meisten, du kannst die Kurve am besten einsehen.
Und probiert es mal als Appell nochmal, probiert das mal aus, wenn ihr so eine Serpentine habt, vielleicht zu Hause eine enge Kurve, 180-Grad-Kurve, vielleicht auch auf dem Parkplatz. Probiert mal unterschiedliche Scheitelpunkte aus und wann ihr von außen quasi nach innen reinsteckt, weil ich muss auch sagen, ich achte drauf und gerade wenn ich es ein paar Mal nicht mache, merke ich mir in den ersten 3-4 Kurven, das war richtig Banane, das war falsch. Und dann versuche ich bewusst ein bisschen weiter zu gehen, auch mal weiter zu fahren, als eigentlich jetzt mein Gefühl sagen würde. Und manchmal merke ich mir teilweise, es ist deutlich besser. Ich fand ein super Beispiel, war die Abfahrt Mailand-San Remo für die Nerds unter euch, die es jetzt noch drin haben, dieses Jahr. Wout van Aert gegen Gunner.
Gunnar verliert die ganze Zeit.
Genau, und Wout van Aert fährt viel länger, bleibt viel länger außen, bis er in den Scheitelpunkt reingeht. Gunnar lässt ihn quasi der guckt von hinten auf Wout van Aert, lässt ihn quasi in der Linkskurve nach rechts ausweichen, geht die Linie selber nicht mit, fährt das gleiche Tempo mit. Das heißt, Wout van Aert ermöglicht sich viel mehr Platz wieder, zieht nach innen rein. Gunnar wird quasi, wie du es gerade gesagt hast, zieht innen rein und wird nach außen rausgetragen, muss abbremsen, wenn er über die Mauer geht.
Wir haben es hier schon mal gesagt, Pidcocks Abfahrt letztes Jahr, wo er in dem Franzosen halt
dermaßen
beifliegt. Aber du siehst halt einfach in der Anfahrt von der Kurve, der Franzose, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ist ungefähr einen Meter weiter links bei einer Linkskurve. Pidcock ist Anschlag rechts außen.
Ja.
Der Franzose lenkt einen Ticken früher ein. Pidcock wartet, also es ist tendenziell meistens ein bisschen besser, wenn du tendenziell eher später einlenkst.
Eher später, genau.
Als früher. Weil dann kannst du halt richtig in den Schaltpunkt reinhämmern. Du siehst am meisten, du hast am meisten Platz und du kannst am meisten Geschwindigkeit mitnehmen. Und in Steinfurt zum Beispiel auch in der Zieleingangskurve, wenn keine Wertung war, bin ich halt außen vorbeigefahren. Da war so viel Platz.
Mhm.
Also das war so viel, weil alle anderen wollten innen reinfahren. Und dann gab es wieder, wie gesagt, die Leute, die innen reinfahren wollten, aber es dann nicht konnten, dann gebremst haben. Dann staut sich das innen.
Ja, klar.
Du segelst außen vorbei. Denkst du so, ja, das sind 5 km/h, die ich jetzt hier mehr habe.
Weißt du auch, wo es immer am langsamsten ist? Da, wo so alle fahren.
Genau,
Und klar, in manchen Situationen geht es halt nicht anders. Das ist ein bisschen die Linie, die wir gesagt hatten, ne? Wenn du halt diese, die Carrera-Bahn hast, teilweise musst du halt irgendwie auf der Posi bleiben, wenn alle da sind, ist halt dann doof. Oder Gravel-Rennen, wenn es so eine Linie gibt und alles rundherum Schotter ist, ist natürlich doof. Du kannst auch außenrum fahren, aber warst genauso schnell wie die Innenrollen. Also am Ende müssen wir alle warten und gucken, was passiert. Aber wenn du die freie Bahn hast, dann ist natürlich auch da, wo keiner ist, schneller.
Ja, und dann ist noch so eine Sache, was ich finde wichtig ist auch mal wenn man sein Fahrrad im Griff haben möchte, muss man halt auch die Situation, auf die sollte man nicht im Rennen das erstmal treffen. Das heißt, da ist irgendein Sturz, du musst schnell bremsen, ja. Das Hinterrad rutscht. Ja. Lass doch mal, wenn es ein bisschen feucht ist auf der Straße, zieh mal die Hinterradbremse, weil das Hinterrad wird irgendwann rutschen. Das muss für dich aber auch Autopilot sein. Das muss für dich so, ich weiß, dass ich angefangen in der U17.
Ganz kurz, ich möchte mich von jeglichen Haftungen hier einmal bitte frei reden.
Ja, für natürlich.
Potenzielle Stürze, genau. Die jetzt im Nachhinein passieren, ne?
Mach das bitte alles mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Hirnmasse. Aber tendenziell ist es nass und du kannst von der Ampel ja einfach, wenn du eine relativ niedrige Geschwindigkeit hast, am Ende doch mal komplett zumachen bei der Scheibenbremse. Dann merkst du, es rutscht ein bisschen, du merkst, wie du das mit der Hüfte aussteuern kannst oder einfach generell und dann ist es für dich kein Problem. In der U17 fahre ich meine ersten Rennen, da muss ich feste bremsen, mein Hinterrad rutscht und ich dachte, boah, ich bin gerade fast gestorben.
Ja,
genau. Heutzutage erhöht sich mein Puls nicht mehr um den Schlag, weil ich das schon so häufig hatte, gefühlt.
Ja, vielleicht auch alle, sorry, dass ich reingrätsche, weil es genau reinspringt, vielleicht für alle, die jetzt auch in Corona-Zeiten da reingekommen sind in Radsport, versuch mal auf nasser Straße auch zu fahren, auf einem weißen Streifen geradeaus bitte und bremst, weil das ist auch nochmal eine ganz andere Untergrundfläche. Und wenn das im Rennen passiert, weil es wird dann irgendwann regnen, ihr hört dann nicht auf, ihr kommt auf eine weiße Fläche oder mal auf einen Gullideckel oder sowas, ihr solltet wissen, was da passieren kann. So, wenn du die Linie nicht anders wählen kannst, dann musst du halt schon gucken, was da geht.
Ja.
Das heißt nicht direkt, das ist eine Sturzgarantie, aber einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, was passiert denn da? Bitte nicht in die Kurve reinlenken und auf dem weißen Streifen bremsen.
Nee.
Das bitte nicht, aber auf gerader Fläche, dass man einfach mal das Gefühl bekommt, was ist denn da passiert?
Genau, und das ist halt das, was ich jetzt im Gravel merke, bevor das jetzt hier irgendwelche Selbstverherrlichung ausufert.
Komm, jetzt fangen wir wieder von vorne an.
Im Gravel habe ich jetzt zum Beispiel gar keinen Plan. So, ich fahre auf was drauf und denke mir so, gar keine Ahnung, wie das reagiert. Ich muss ich habe noch nicht häufig genug, bin ich in eine Sandkurve reingefahren und kann irgendwie feststellen oder kann sicher sagen, wie wird sich mein Fahrrad verhalten. Also ich fahre da rein und denke mir so, oh, mal gucken, ob das gut geht.
Let's see, genau. Lennart wieder in Slow-Mo, okay.
Nee, da bin ich zum Beispiel dann überhaupt nicht in Slow-Mo. Da bin ich so, ach du Scheiße, da sind die Alarmglocken an. So. Und das ist halt
Crossrennen im Poolheim.
Genau, und das ist halt, wo ich das üben muss und wo ich halt auch wieder analysieren muss, okay, ich kann jetzt entweder 50 Gravel-Rennen fahren oder ich versuche das irgendwie zu beschleunigen und zu gucken, was sind die entscheidenden Faktoren und kannst den 15 vielleicht hinkriegen.
Weißt du, als wir Cross-Poolheim gefahren sind, da habe ich mich wirklich gefühlt wie derjenige, der nichts aus seinen Möglichkeiten rausholt. Ich weiß, wirklich nicht gut an dem Tag, das wissen wir, also wir alle waren nicht gut, aber die Leistung war besser, als jetzt einfach mit 8 km/h rumzurollen und ich habe dann in der Kurve, ich wurde angeschissen von irgendwem, jetzt ich sollte mich da verpissen, zu Recht, weil ich war einfach nur im Weg, das ist richtig und ich konnte lachen gleichzeitig in dieser Kurve, in einem Rennen und ihm sagen, sorry, ich weiß nicht, wie ich hier rumkomme.
Ich weiß nicht,
was ich tue.
Genau.
Und so ist es auch ein bisschen gerade im Gravel-Rennen und nicht nur Kurven, sondern auch, es geht noch ein bisschen weitreichender, zum Beispiel die richtige Linie zu sehen. Also gerade, du hast meistens die Schotterpisten, hast du zwei ausgefahrene Streifen von den LKWs oder von den Treckern. Nimm diese Linie oder die hat ein bisschen mehr Grip in den Kurven oder vielleicht auch über einer Wurzel, das Fahrrad bewegen zu können, ist ja nicht nur Kurvenfahren, sondern auch das Vorderrad mal anzuziehen, damit du diesen Bumper nicht bekommst. Ne?
Ja.
Am Anstieg kurz Vorderrad anheben, drüber wuppen, in der Abfahrt im Single Trail über irgendwas drüber springen. Wann springe ich? Wann fahre ich drüber? Wann lasse ich aussteuern? Wann nehme ich die rechte Linie? Wann die linke Linie? Das sind alles so. Das ist so komplex.
Das muss man auf jeden Fall noch lernen. Und zum Beispiel, du musst dein Rad auch so im Griff haben, dass wenn du in eine nasse Kurve gehst und da ist mitten drin ist ein Gullideckel, da musst du das Rad, wenn du erst Schräglage hast, kurz gerade auf den Gullideckel und wieder kurz schräg. Das sind aber so drei Bewegungen, die müssen Routine sein. So, du darfst halt im Nassen, kannst du ja schon eine Schräglage fahren, du machst halt nicht auf dem weißen Streifen oder auf dem Gullideckel. Da musst du halt in der Kurve mehrere Korrekturen einfahren können. Ja. Und das muss halt Routine sein und Autopilot.
Schreibt uns gerne mal bitte mal, wenn ihr mehr solche Informationen braucht, weil ich merke gerade, das sind so Sachen, die keiner einem wirklich beibringt, erklären kann, wenn man nicht bewusst darauf achtet.
Ja, das ist so einfach so ein langjähriger Prozess gewesen. Ich bin im Regen immer richtig scheiße gewesen. Und wenn du dann noch ein Kackmoto hast, dann kann ich dir sagen, dann hast du bei Regenrennen, ich stand immer am Rand nach 10 Runden. Und ich bin irgendwie All-Time-Best gefahren und dachte so, Alter.
An Hardfeld wieder?
Nee, da sogar an Watt damals noch. Und jetzt denke ich mir so, Regenrennen, nice, es regnet so. Ich komme auf jeden Fall schneller rum als die anderen. Und vorher kam ich immer viel schlechter rum und habe so krass gelitten.
Regenrennen, wenn du es kannst, ist ja einfacher
mega
sogar.
Mega geil, ja. Da denkst du so, okay, mega chillig, weil sich die Sachen noch verstärken.
Das Problem ist nur, wenn wir es wieder sagen, lernen viele dazu und werden wieder besser und dann werden die Rennen wieder schneller im Regen.
Gut, dann bin ich hoffentlich so alt, dass ich nicht mehr Radrennen fahren sollte.
Ich bin zu alt für diesen Kram.
Aber eine Sache noch, ich glaube, wir fassen es auch mal zusammen. Ich finde es wichtig. Bremsbalance.
Ja.
Ein Gefühl für die richtige Linie.
Ja.
Du, was hatten wir noch? Wir hatten alle Sachen wie vorm ordentlich schalten, du musst eine Körpersprache lesen können, Das ist wichtig.
Ja.
Du musst deine Konkurrenz kennen. Also ich habe ungesund viel Zeit auf Radnet verbracht, was jetzt nicht die geilste Seite ist, aber einfach so schauen, so mit wem fahre ich hier eigentlich Radrennen? Was können diese Leute? Ich bin in der Gruppe, ich weiß genau, der ist schnell, der ist, weißt du, der wird auf Sprint fahren. Weil wenn man zum Beispiel mich sieht, ich bin klein und relativ dünn, könnte man ja auf den ersten Blick denken, ah, ein Bergfahrer. Aber ich bin dann meistens eine krasse Enttäuschung. Also wenn du mit mir in der Gruppe bist und mich nicht kennst, dann würdest du mich, glaube ich, eher nicht als Sprinter einsortieren, sondern tendenziell vielleicht auch als jemand, der besser bergauf kommt.
Lennart ist der Penner, der vor dir reisen lässt am Berg.
Ja, wahrscheinlich. Das ist das Ding. Also da muss ich dann die Leute auch mal durchwinken, sagen, hey, besser nicht hinter mir. Also kenn die Konkurrenz, mach dann auch mal diese Bremstests, dass du weißt, wie dein, also nicht Bremstest, sondern lass das Hinterrad ein bisschen skidden, dass du weißt, wie verhält sich mein Fahrrad. Mit dem Vorderrad kannst du das gleich machen. Du kannst mal so ein Stoppie, heißt das, glaube ich, machen.
Mit dem Vorderrad, ja.
Ja, dass du die Vorderbremse so ziehst. Aufpassen bitte wieder dabei, ne, dass das Hinterrad so ein bisschen anlupft, dass du auch da ein Gefühl bekommst,
ja,
was du machen musst. Und dann finde ich noch eine wichtige Sache ist, dass man auch verstehen muss, wie man richtig lenkt. Weil die meisten Leute denken, ja, ich lenke irgendwie so, ich sehe voll viele Leute, die das Bein so rausstrecken und dann hoffen, dass das, und dann irgendwas mit den Armen machen und hoffen, dass das irgendwas bewirkt.
Ich komme hier rum.
Die meisten Leute sollten dann lieber mal versuchen, mehr freihändig zu fahren, weil die Lenkung kommt viel aus dem Hüftbereich. Und die Leute, die eher schlecht rumkommen, habe ich die Erfahrung gemacht, sind die Leute, die zum Beispiel nicht so gut freihändig fahren können. Das heißt, trainier das doch mal freihändig zu fahren und vielleicht auch mal eine Kurve freihändig zu fahren, weil das ist eigentlich, dann merkst du, was du auch mit der Hüfte zum Lenken beitragen kannst.
Und verschiedene Faktoren mal ausprobieren. Oberkörper oben, an den Hutz greifen, Unterlenker greifen, Oberkörper mal richtig tief. Wo merke ich denn, wo passiert irgendwas? Stelle ich das Bein raus, stelle ich es nicht raus? Wo gucke ich hin in die Kurve? Ne?
Ja.
Also nicht nur die Nase nach auf den Reifen und vor einem lenken oder das, wo man unmittelbar hinfährt oder drauf zufährt, sondern halt den langen Blick halt wählen.
Ja, da gibt es so viele Sachen, die du halt so, die du halt noch aufzählen könntest. Ich weiß auch noch, dass ich, als ich angefangen habe, war mein Blick einfach so Hinterrad vom Vordermann.
Ja.
Gut, dann lässt da vorne jemand eine Bombe fallen und ich kriege das erst mit, wenn ich da reinfahre. Natürlich kann ich nicht mehr bremsen. Mittlerweile gucke ich gefühlt einfach immer an Posi 1 vom Feld und habe dann auch mehr Zeit zu reagieren. Also ich bin aber so überfordert gewesen am Anfang, und das ist ganz normal, mit den verschiedenen Dingen, die da passieren, dass ich nicht die Kapazität hatte, ein bisschen weiter zu gucken.
Habe ich dir mal erzählt, wie ich die deutsche Meisterschaftsmedaille in Madison weggeworfen habe?
Nee.
Kann ich die Geschichte noch eben erzählen, weil es genau das passiert ist. Und zwar U19, zweites Jahr, Platz 3, eher vielleicht sogar 2, aber Platz 3 wäre safe gewesen. Die Führenden fahren raus, vorne Marc Jurczyk, glaube ich auch guter Bahnsprinter geworden, und Sven Reuter fahren vorne raus und ich fahre den hinterher und denke mir, okay, ich muss nur auf dieser nächsten Wertung dranbleiben, mehr nicht, dann haben wir safe, dann haben wir die Medaille. Und ich war so überfordert mit allen anderen Situationen, dass ich wirklich den Blick fixiert habe, als wie so eine Art Trance, als sichtbar, als Anker, als Ablenkungsmanöver fixiere ich meinen Blick auf dessen Reifen.
Ja.
Jeder, der Madison vielleicht schon mal weiß, was es ist, zweier Mannschaftsfahren, da hast du einen Partner, der kommt von oben auf der Bahn runter, dann gibt es den Slingshot, was du machen solltest, ist rechts an dem Vorbeifahren, also oben drüber, wenn der Slingshot passiert, dass du halt quasi da vorbeifährst. Weil was passiert, wenn die Slingshot machen? Die werden unmittelbar innerhalb von 3 Meter langsamer.
Ja.
Die geben die Energie weiter. Was mache ich? Ich gucke nur aufs Hinterrad und fahre in den Wechsel mittig rein. Ich bin der Einzige, zum Glück, der gestürzt ist. Ich hätte in deren Rennen auch versauen können.
Ja.
Ich habe ein Salto gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war eine Betonbahn. Ich habe wenig gehabt, aber ich habe einen richtigen Salto wirklich gemacht.
Ja.
Saß auf der Wiese, habe die Wertung nicht bekommen. Und dann so haben wir dann Vierter geworden. Aber das ist das, was ich meinte mit, ich war so überfordert von der Situation, von den Schmerzen, von der Leistungsfähigkeit, die ich nicht hatte in dem Moment, dass ich meinen Fokus in die falsche Richtung gelenkt habe, dass ich mir es einfach schlimmer gemacht habe, als ich es hätte besser machen können, weil ich hätte einfach nur weiterfahren müssen. Es macht's ja nicht besser, wenn ich auf den Blick, Blick auf den Reifen richte. Das heißt, ich kann auch einfach weiterfahren, geradeaus gucken und halt die möglichst wenigen Fehler machen.
Deswegen finde ich es so wichtig, dass man Dinge dann übt, wenn man die Kapazitäten hat. Also die Leute, Rennen fahren, kommt vom Rennen fahren, aber es ist für mich das Schrotflintenprinzip.
Ja.
Du kannst viel besser üben, wenn du dich darauf konzentrierst, meine Grundlagen, Ausdauer, all die Sachen einbauen, die wir genannt haben. Und das einfach wiederholt einbauen, weil du hast 4 Stunden lang bei der Grundlage aus der Fahrt Zeit, vor jeder Ampel ein bisschen zu spielen. Lass das Hinterrad skinnen, eine Abfahrt kannst du dir nochmal überlegen, kann ich mal einen Bremstest am Ende machen, bitte auch hinten in der Gruppe, ne? Nicht einfach vor dann erster Posi.
Ja, das wäre doof.
Ah ja, habe ich nicht gesagt, dass ich einen Bremstest machen möchte.
Community Group Ride, 30 Leute liegen auf der Nase.
Das sind so viele kleine Faktoren, die man natürlich auch sonst, die Erfahrung machst du auch sonst, in 10 Jahren Radsport, da wird mal irgendwann eine Vollbremsung gemacht werden müssen auf der Abfahrt. Du merkst, okay, geht gut oder geht nicht gut. Du hast die Erfahrung gemacht und nimmst es mit. Aber du kannst dir das halt auch einfach alles ein bisschen schneller aneignen, wenn du definieren kannst, was es ist.
Und es wirkt immer so superheldenhaft, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn man das kann, aber es geht dann irgendwann auch mit der Zeit schnell, dass du auch zum Beispiel in einem Rennen, bin ich jetzt auch der Meinung, ich weiß, sagen wir mal, 10 Meter vorm Sturz, ob ich stürze oder nicht.
Ja.
Und das ist allein diese Tatsache, überlegt euch jetzt gerade mal diesen Satz, allein diese Tatsache, du siehst irgendeine Bewegung im Feld, es ist noch keiner gestürzt und du weißt in dem Moment, ob du stürzt oder nicht. Mhm. Ich finde es ganz, also Filmtipp an der Stelle, ich fand eigentlich auch ganz cool, Premium Rush, ist so ein Film über einen Fixie-Fahrer in New York.
Ja.
Situation, er fährt an die Ampel immer ran, er überholt jegliche Autos, bitte nicht nachmachen, er fährt an die Ampel ran oder was auch immer, will dann die Linie durchwählen. Von rechts kommt ein Auto, er überlegt, okay, das funktioniert nicht, es gibt einen Sturz, theoretisch, das wird dann quasi angehalten. Geradeaus kommt eine Fußgängerin, geht auch nicht, links ist frei, alles da.
Ja.
Und das passiert, also falls ihr euch das nicht ganz vorstellen könnt, was wir gerade meinen, das passiert irgendwann so ein bisschen autonom mitunter im Rennen. Nicht vollkommen natürlich, die Zeit bleibt nicht stehen, aber ihr könnt bessere Entscheidungen treffen. Und je mehr ihr das übt, auch unterwegs in kleinerem Setup, desto weniger überfordert seid ihr danach im Rennen, wenn es darauf ankommt. Exakt. Und desto sicherer seid ihr für alle.
Ja. Und ich glaube, das sind so Sachen, die jeder irgendwie einbauen sollte in sein Training.
Ja.
Ich habe es irgendwann angefangen, weil ich mir aufgrund meiner physischen Leistungsfähigkeit Gedanken machen musste, wie kann ich es ein bisschen effizienter machen. Und dann auch, wenn ihr im Wettkampf seid und ihr irgendwie merkt, es ist nicht Limit, dann holt euch mal ein bisschen aus dieser Trance raus und achtet mal bewusst darauf, was ihr da gerade macht. Und ich finde das, manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich in so eine Trance gehe und einfach mein Rennen fahre und dann muss ich mich auch wieder so ein bisschen bewusster rausholen und sagen so, Junge, aufpassen, pass auf, was du hier machst, wie kannst du es besser machen?
Das ist wie Autofahren auf der Autobahn, wenn du die letzten Minuten dann denkst so, wo war ich gerade?
Genau.
Und dann denkst, das ist nicht so gut.
Ja, genau. Und das heißt, im Rennen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit nur Anschlag fahrt, da ist es eine Möglichkeit, aber ansonsten holt all diese Möglichkeiten im Training rein, weil dann werdet ihr, glaube ich, sehr schnell Fortschritte machen und dann am Ende setzt sich aus vielen kleinen Puzzlesteinen, setzen sich dann Verbesserungen in der Leistungsfähigkeit am Ende im Wettkampf zusammen.
Genau, und da merkt man auf einmal, dass Radsport nicht nur schnell Fahrradfahren ist, sondern viel taktische Komponente sogar mit dazugehört.
Ja, da ist die Taktik jetzt zum Beispiel noch gar nicht mehr. Also, ne, das ist ja,
ich meine aber nur
wie auch immer man sie nennen möchte, aber die Taktik ist ja auch noch nicht mal mit drin. Aber ich sag's halt so, auf der einen Seite physisch, das teilt sich dann auf, ich will meine VLS Max steigern oder meine VLS Max runterbringen oder ich will meinen Sprint verbessern, ne, das ist alles klar. Dann hast du den gleichen Baum nochmal in dem Soft-Skill-Bereich, den wir gerade hatten, dann hast du nochmal den gleichen Baum in der Taktik. Und das Ergebnis aus all diesen kleinen Faktoren unten ist dann halt am Ende ein Ergebnis. Aber wenn wir das alles vernachlässigen und die Dinge nicht trainieren, also 2 von 3 wichtigen Faktoren, würde ich mal behaupten, dann bleibt uns halt nur die Möglichkeit, physisch stärker zu werden, wo wir wieder beim Potenzial und Kompensation, was haben wir gesagt, sind. Also du machst dich eigentlich nur so stark, dass du alles falsch machen kannst.
Sicherheit,
genau. So, das ist halt der einfachste Weg aktuell, weil es erforscht ist. Wie kriege ich meine Watt nach oben?
Ja.
Ja. Und dann kompensiert man eigentlich nur die ganzen Fehler, die man machen könnte, aber man könnte auch einfach die Fehler versuchen zu vermeiden oder die Art und Weise zu fahren verbessern. Und da muss man gar nicht so viel stärker werden.
Und das ist ein schöner Schlusssatz, weil es so viel verspricht.
Ja, okay. Dann haben wir auch doch relativ lang gequatscht. Irgendwie hat man wahrscheinlich gemerkt, dass ich das Thema cool finde und dass das mir
am Herzen liegt. Lennart möchte die nächsten Äste des Baumes bitte weiter besprechen. Deswegen schreibt uns mal, ob ihr weiter Bock drauf habt.
Genau, oder wenn euch das ein bisschen zu sehr gelangweilt hat, die ganze Sache, und ihr einfach nur feste treten wollt, dann ist der Lukas euer Ansprechpartner mit seinen Trainingsplänen.
Also guter abfälliger Unterton, wenn ihr einfach nur feste treten wollt.
Den Lukas halt, ne?
Ansonsten, wenn es um Fahrweisen geht, dann meldet euch bei Lennart. Und wir, würde ich sagen, hören uns beim nächsten Mal. Dann sprechen wir wieder über physiologische Komponenten, oder?
Ja, dann machen wir es uns wieder einfach.
Okay, super, alles klar. Dann habe ich wieder Studien vorbereitet. Okay, wir hoffen, es hat euch gefallen. Also checkt nochmal die, wie heißt das Team nochmal? DCC?
Genau, ja.
Auf Instagram, weil gestern, heute und morgen für euch gibt's geile Rennen und die Deutschen rasieren gerade die Amis. Ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche, wenn es wieder heißt, auf geht's zum Science Podcast.
Bis dann, vielen Dank, ciao. Tschüss.